Krieg in der Ukraine, Konflikte im Nahen Osten, Krise in der Wirtschaft. Und die Politik verliert sich im Klein-Klein, statt echte Lösungen anzupacken. Wer Nachrichten schaut, bekommt schnell das Gefühl, die Welt steht am Abgrund. Aber ist das wirklich so? Oder ist es nur die negative Berichterstattung, die diesen Eindruck vermittelt? Sind es alarmistische Überschriften, die einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Klicks bringen? Und welchen Anteil haben Medien an der Politikverdrossenheit vieler Menschen? Darüber möchten wir mit einem Mann sprechen, der wie kaum ein anderer für aktuelle Berichterstattung steht. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, Global Reporter bei Welt, Podcaster, Buchautor, TV-Gesicht und Kriegsreporter. Paul Ronsheimer, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich begrüße Florian Harms. Hallo Florian.
Ich freue mich auch. Hallo.
Ich bin Christine Brauer und führe Sie durch dieses Gespräch. Paul, wenn du den Vorwurf hörst, Medien würden ständig übertreiben, Krisen größer machen, als sie sind und vor allem Negatives berichten, was antwortest du darauf?
Ich antworte darauf, dass wir erst einmal das berichten, was wir auch selbst interessant finden, spannend finden, relevant finden und dass, ich würde sagen, natürlich Journalisten grundsätzlich erst einmal in ihrer ganzen Geschichte die Fehler oder die Probleme aufdecken wollen. Jetzt nicht immer im großen Sinne des investigativen Journalismus, des Aufdeckens gemeint, sondern im Sinne von, was funktioniert da eigentlich nicht und wie kann es besser werden? Was die Kritik angeht, dieses Zweite da, also wie kann es besser werden und welche Lösung gibt es dafür, das kommt manchmal zu kurz. Da würde ich dir zustimmen.
Florian, was entgegnest du?
Ich glaube, und deshalb fand ich deine Antwort gerade so interessant, Paul, dass es unsere Aufgabe als Journalisten ist, erstmal zu berichten, was geschieht. Also quasi der puristische Ansatz, wir schauen raus in die Welt und dann haben wir die Aufgabe, einem großen Publikum zu sagen, das geschieht gerade. Ich war früher beim Spiegel, da steht der große Satz von Rudolf Augstein an der Wand, sagen, was ist. Häufig auch überhöht worden, aber ich glaube, das ist die Grundaufgabe, dann einzuordnen und zu erklären und zu analysieren, Stimmen zu holen und dann möglicherweise noch zu kommentieren. Und das gelingt mal besser, mal schlechter, aber in einer Welt, die von permanenten Krisen geprägt ist, müssen wir natürlich auch über diese Krisen berichten und dann nehmen die einen großen Teil unserer Berichterstattung ein.
Dann reden wir doch mal über eine Berichterstattung, die in den letzten beiden Wochen hohe Wellen geschlagen hat. Vielleicht wisst ihr schon, was ich meine. Friedrich Merz und Hendrik Wüst. Es gab Gerüchte in der CDU, dass man den Kanzler austauschen wolle. Paul, erzähl uns doch mal und unseren Zuhörern, wie kommt so eine Geschichte zustande?
Ja, wirklich eine sehr spannende Geschichte und auch in der medialpolitischen Diskussion sehr spannend. Also ich kann jetzt mal aus meiner Perspektive oder unserer Perspektive berichten. Ich habe, es war Pfingstmontag, glaube ich, die Sternrecherche dazu gelesen, wobei sich diese Recherche auf wenige Zeilen konzentrierte, dass das in der CDU diskutiert werde. Ich muss dazu sagen, dass ich in den Wochen davor, also 4 bis 6 Wochen mindestens, bereits Teile davon gehört hatte, selbst aus der Union. Ich war lange Zeit selbst politischer Berichterstatter. Als das passierte, haben wir 2 Dinge gemacht. Das eine war, ich habe einen Podcast aufgenommen mit Gregor-Peter Schmitz. Und das andere war, dass wir unsere eigenen Recherchen, die schon stattgefunden hatten, noch einmal verstärkt haben. Und zwar rein in die CDU, aber nicht nur rein in die CDU, sondern auch in die SPD. Das Ergebnis war, dass, und ich habe selbst recherchiert mit Kollegen, tatsächlich in höchsten CDU-Kreisen, da spreche ich von CDU-Spitzenpolitikern, Ministerpräsidenten, Szenarien diskutiert wurden, die auch in diese Richtung gehen. Das haben wir verifiziert, wie man das im Journalismus macht, verschiedene Quellen noch einmal abgeglichen. Ich konnte sogar herausfinden, dass mit einzelnen Personen in der SPD auch bereits theoretisch darüber diskutiert wurde. Das Problem bei so einer Recherche ist immer, ab wann ist sie relevant? Ab wann ist es so weit, dass man sagen kann, da findet gerade etwas in der CDU statt, was auch für Deutschland relevant ist? Denn wenn zu einem jetzigen Zeitpunkt bereits, wie es passiert, über einen Bundeskanzler so diskutiert wird, dann ist es relevant. Deswegen haben wir es danach auch in Bild veröffentlicht. Und es gab noch weitere Kollegen, FAZ, glaube ich, auch Alicia Menken vom Fokus hatte, da ging es eher um die Polenreise, aber auch schon um Henrik Wüst berichtet. Und wir sind dann detaillierter geworden, das war so Dienstag, Mittwoch ungefähr. Und dann am Mittwoch passierte etwas Erstaunliches, das Kanzleramt reagierte, aber ganz anders, als man es hätte erwarten können. Denn es reagierte ein sogenanntes Umfeld im Kanzleramt. Also es gab Quellen, die zitiert wurden von dpa und von Table Briefings. Und das muss man vielleicht einmal erklären. Manchmal ist es so, dass Sprecher oder auch Regierungsvertreter dann sogenannte Unter-2-Zitate geben. Unter-2 im Journalismus bedeutet, das ist dann eben in dem Moment kein direkter Absender, aber aus Kreisen und man darf zitieren. Und da wurde das Ganze als wüste Spekulation bezeichnet. Es wurde ja hart dagegen geschossen. Und dadurch bekam die Geschichte aus meiner Sicht erst so viel Aufwind.
Du sprichst davon, du hast das selbst gehört, du hast das aus Kreisen gehört. Das sind ja aber auch Politiker, die eine Agenda verfolgen. Wie stellst du da sicher, dass du nicht instrumentalisiert wirst und da eben die Agenda eines Politikers einfach nach draußen trägst?
Ja, indem wir anders recherchieren, als es jetzt medial auch in Teilen, so zumindest mein Eindruck, dargestellt wurde. Also es wurde jetzt so getan, auch in der Öffentlichkeit, ja, da gab es eine Henrik-Wüst-Reise nach Polen und dann sind da die Spin-Doktoren, so nennt man die Leute, die im Umfeld von Politikern auftreten, irgendwie mit den Journalisten unterwegs gewesen und haben denen dann eine Geschichte erzählt. So. Wenn das so alleine gewesen wäre, ich kann jetzt nur für mich sprechen als Reporter, das hätte für mich nicht gereicht, diese Geschichte zu veröffentlichen. Was bedeutet ist, es bedeutet, dass man aus anderen Umfeldern nicht nur eine Bestätigung braucht, sondern auch tatsächlich erkennen muss, dass es diese Diskussion zwischen einzelnen Personen wirklich gibt. Und dafür hatten wir sehr, sehr viele Quellen. Und dann ist eben die Frage, wie veröffentlicht man das Ganze? Es gab dann, wie ich fand, auch ein Missverständnis. Also in den Berichten, die wir gemacht haben, hieß es immer, dass von Szenarien die Rede ist, aber dass es jetzt nicht kurz bevorsteht, sondern dass das eben diskutiert würde. Und in den Medien schien es plötzlich so, als stünde dieser sogenannte Kanzlertausch kurz bevor. Aber ich bleibe dabei und wir haben dafür viel Kritik auch bekommen, auch aus anderen Medien. Ich bleibe dabei, dass das eine relevante Berichterstattung zum jetzigen Zeitpunkt ist und dass ich als Journalist, als Reporter und meine Kollegen und ich dann nicht sagen können, oh, das ist jetzt irgendwie vielleicht schlecht für diese Regierung oder das ist für die Stimmung in Deutschland schlecht. Ein Kollege hat in der Talkshow gesagt, als Bürger dieses Landes will man eben was anderes. Ja, das mag ja alles sein, aber am Ende sind wir Journalisten und wie Florian gesagt hat, erstmal dafür da zu berichten, was da passiert. Das Problem ist, und das ist auch eine Frage des Vertrauens in Medien, dass wenn wir anonyme Quellen zitieren, dass viele Zuhörerinnen, Zuhörer, Leser sagen, ja, aber was ist, ihr sagt ja gar nicht, was sind eure Quellen, wo kommt das überhaupt wirklich her? Und das wiederum zeigt das tiefe Misstrauen gegenüber Journalismus und gegenüber Medien, dass wir da irgendetwas uns ausdenken oder aufbauschen.
Stichwort Misstrauen in Medien. Florian, merkst du, dass das in den letzten Jahren größer geworden ist?
Ja, das ist größer geworden und das hat sicherlich unterschiedliche Gründe, wenn wir an die Pandemie zurückdenken, an die dortige Politik und das Verhalten der Medien. Aber es ist eben so, dass das nach wie vor zunimmt. Und deshalb würde ich gerne zu dem, Paul, was du gerade erzählt hast, auch nochmal meine Sicht schildern bei diesem Fall des Gerüchtes über einen Kanzlertausch. So würde ich es benennen. Denn die ursprüngliche Berichterstattung kam ja aus dem Stern. Also ein Kollege, der dabei war bei dieser Reise von Henrik Wüst in Polen. Und es lohnt sich, diesen Text im Stern zu lesen. Er steht hinter der Paywall, aber dafür kann man auch mal was bezahlen. Und unser Kolumnist Uwe Vorkötter hat das bei T-Online auch schön beschrieben. Ich habe diese Berichterstattung wirklich als mehr oder weniger Graune empfunden. Denn das, was dort steht, ist nicht viel mehr außer so ein paar Beobachtungen und dann ein Zitat von Wüst, was schon relativ alt ist. Also ein NRW-Ministerpräsident ist per se immer ein Kanzlerkandidat. Das ist aber, glaube ich, ein Zitat von 2024, also nicht aktuell. Und dann stand diese Geschichte da und sie hat dann natürlich Fahrt bekommen, als ihr bei Bild sie größer aufgeschrieben habt und in die Recherche eingestiegen seid. Und du schilderst jetzt, ihr habt viele verschiedene Quellen dafür und das ist ja auch unsere originäre Aufgabe als Journalisten. Gleichwohl hatte ich dann den Eindruck, was dann passiert ist, wie du es auch beschrieben hast, dann sind immer mehr Medien drauf eingestiegen. Ich glaube, am Sonntag war es dann sogar Aufmachermeldung in der Tagesschau. Da hat diese Geschichte eine Relevanz erhalten, die meines Erachtens nach und im Vergleich zu dem, was ich so höre, höre auch manche Stimmen aus den Umfeldern der Parteien, dann eben diese Relevanz nicht mehr hergibt. Also sie ist eigentlich größer geworden, als sie de facto ist. Und wenn man sich mal genauer anschaut, wer hat jetzt eigentlich welches Interesse daran, so eine Geschichte voranzutreiben oder möglicherweise sogar einem Kanzlertausch den Weg zu ebnen, dann sind das sehr, sehr wenige. Merz natürlich schon gar nicht. Was ich aus dem Wüstlager höre, die aber auch nicht. Die sind, glaube ich, ganz fein damit, erstmal weitgehend die Füße stillzuhalten und abzuwarten, bis, Achtung, etwas schiefes Bild, die Leiche von Friedrich Merz den Rhein runtergeschwommen kommt. Weil natürlich wollen die irgendwann mal ins Kanzleramt, aber jetzt ist es denen, glaube ich, viel zu früh. Will sagen, unterm Strich, sowas ist immer sehr interessant und Personalspekulationen gehören nun mal auch dazu zu unserer Berichterstattung. Viele Menschen interessieren sich dafür. Ich verstehe aber die Kritik vieler Leserinnen und Leser und die hat uns auch erreicht, dass viele den Eindruck hatten, na Mensch, ihr redet nur immer schlecht, ihr wollt schon wieder einen Regierungschef absägen. Das ist es nicht. Aber diese Berichterstattung, glaube ich, ist am Ende größer gewesen als die Fakten.
Ja, dem möchte ich einmal widersprechen. Ich habe den Text von Uwe Vorkötter auch gelesen und fand das interessant, wie er das sieht. Und auch andere Kollegen haben das ja kritisiert, Robin Alexander in seinem Podcast und andere. Ich kann nur sagen, ich wehre mich so ein bisschen gegen den Eindruck, dass es immer einen oder einzelne Personen in einer Partei geben muss, die ein bestimmtes Interesse haben im Sinne von, der will jetzt Kanzler werden, der will den stürzen. Manchmal, und das ist mein Eindruck jetzt, entsteht in einer Situation, und das muss man vielleicht zur Einordnung auch nochmal sagen, kein Bundeskanzler vorher hat mit solchen Werten zu kämpfen gehabt nach einem Jahr. Er ist jetzt schon unbeliebter, Friedrich Merz, als Olaf Scholz am Ende. Es gibt, wenn man mit Meinungsforschern spricht, keinen messbaren Wert, der mit dem vergleichbar ist in der Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das heißt, das, was wir schreiben und das, was man vielleicht auch, wenn Leser sagen, ah, warum seid ihr immer so negativ, das verstehe ich durchaus. Aber das, ja, spielt in den Parteien eine Riesenrolle. Und das ist nicht so, dass die dann in irgendeinem Gremium schon sitzen und sagen, Mensch Friedrich, das geht ja so nicht. Ja, das Verrückte ist ja auch, also meine Quellen sagen mir, es hat dann ja das Aufeinandertreffen gegeben der beiden, dass da das überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat zwischen den beiden, weil keiner wollte es ansprechen. Ja, so, und wenn ich mir jetzt anschaue, wie wurde in der Union diskutiert in den vergangenen Wochen und Monaten, da kann ich nur nochmal sagen, sehr relevante Akteure dieser Partei haben über dieses Szenario gesprochen. Und das kann ich kann nicht sagen, wer im Sinne von, weil dann würde ich meine Quellen offenlegen und deswegen verstehe ich durchaus die Skepsis von Einzelnen. Aber ich bleibe dabei, dass das eine relevante Geschichte ist. Jetzt kann man darüber streiten, wie wird etwas groß? Ja, das ist ja auch interessant. Das hängt dann auch manchmal mit nachrichtenärmeren Tagen zusammen, zum Beispiel nach Pfingsten. Das versteht ja auch, glaube ich, kein Zuhörer. Warum ist manchmal eine Geschichte auf eins? Das kannst du vielleicht besser beschreiben. Und noch einmal, warum wurde sie dann immer größer oder warum wurde sie dann auch von Medien aufgegriffen, die vielleicht selbst skeptisch waren? Weil dann der Punkt passierte, dass Friedrich Merz es selbst offenbar so ernst genommen hat, dass er diese Zitate, die kommen ja auch nicht irgendwo her, sondern aus dem Kanzleramt, DPA und Table Briefings gegeben hat. Und da muss ich mal sagen, also wenn ich dann Thorsten Frey erlebe, der wenige Tage danach bei Maybrit Illner sitzt und so tut, als wüsste er nicht, dass es diese Zitate gibt und also, da weiß ich auch nicht, wo die herkommen. Also ich meine, der Mann ist Kanzleramtschef und die kamen aus dem Kanzleramt, wenn sie bei DPA und Table Briefings gleichlautend landen, dann weiß man, dass das von denen gesteuert war. Also auch das hilft dann in Sachen Vertrauen wieder nicht weiter, wenn man dann so tut, oh, das waren irgendwelche komischen Gerüchte.
Die sind schon hochgradig nervös im Kanzleramt und auch in der CDU-Spitze, das nehme ich auch wahr. Und dann reagieren sie auch häufig unsouverän und dann entstehen erst recht weitere folgende Berichterstattungen. Ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, Paul, den finde ich relevant, hier auch nochmal zu erklären, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist ja nicht so, dass wir als Journalisten eine kritische Berichterstattung über Politiker machen und dann sinken deren Umfragewerte, sondern es ist andersrum. Erstmal tun die was, sie handeln als Politiker, das gefällt vielen Menschen nicht, Beispiel Friedrich Merz, der hat im Wahlkampf versprochen, wirklich eine konstante, konsistente Haushaltspolitik zu machen, keine neuen Schulden aufzunehmen. Was hat er gemacht? Kaum war er gewählt. Zack, große Schuldenpakete. Und das hat sehr viele Anhänger der Union sehr verstört. Nur ein Beispiel von vielen. Dann sinken die Umfragewerte, wie du es gerade beschrieben hast, auf wirklich einen Rekordminuswert. Und dann fragen wir natürlich kritisch nach und berichten. Und dann kommt eins zum anderen. Das sage ich nochmal dazu, weil es vielen Menschen, die uns lesen und hören, nicht so klar ist. Und dann eben schnell dieser Vorwurf kommt, ja, ihr in den Medien, ihr macht ja alles schlecht.
Was ich auch interessant finde, ist dann ja die medienpolitische Diskussion dann wiederum untereinander. Ja, dann sagt der eine, es ist eine Geschichte, der andere sagt, nee, das ist doch Quatsch und übertrieben. Und da könnte man wiederum sagen, da funktioniert dann ja die Mediendemokratie, ne? Also dass nicht alle in eine gleiche Richtung rennen, sondern jetzt zum Beispiel bei euch, Uwe Förkotter, da Fragen stellt, andere Fragen stellen, die ja diskutiert werden müssen.
So muss das doch sein. Und wenn du mir das noch gestattest, Christine, ich finde, wir haben in diesem Land die vitalste Medienszene weltweit. Ja, man kann viel Kritik üben an den Medien. Du hast ja auch vorhin danach gefragt. Wir machen auch nicht alles richtig. Aber wenn man das mal weltweit vergleicht und auch in Europa vergleicht, dann ist das hier super vielfältig und eigentlich kann sich jede und jeder aussuchen, was er oder sie lesen oder hören oder sehen will.
An der Stelle aber immer die Frage, wir Medien beschäftigen uns damit, ja, ist das jetzt eine Geschichte, ist das keine Geschichte? Aber wenn ihr mal mit den Menschen redet, Paul, du bist in Ostfriesland aufgewachsen, Florian, du bist sehr viel im Austausch mit Lesern von T-Online. Wenn ihr mit den Leuten redet, habt ihr das Gefühl, die interessieren sich wirklich für so viele politische Details und so viele politische Hintergründe? Oder sind das ganz andere Sachen, die die beschäftigen und dass wir da manchmal so ein bisschen vorbeireden an den wirklichen Problemen der Leute?
Also mein Eindruck ist erstmal, Menschen interessieren sich für Menschen. So, das ist das eine. Und da steht nun mal Friedrich Merz oder Lars Klingbeil oder wer auch immer in vorderster Linie und das finden Leute interessant und was passiert da? Und jetzt tun Politiker ja manchmal so, als wäre das ja vollkommen verrückt. Ja, die Medien, die würden nur über Persönlichkeiten und Personen und alles hoch und runter diskutieren. Dabei, wenn ich manchmal mit Politikern zusammensitze oder am Telefon mit ihnen spreche, die ersten 10 Minuten geht es eigentlich nur um Personen. Was ist mit Friedrich Merz? Was ist mit dem? Also wo geht das hin und so weiter? Also erst einmal, Politiker machen das selbst. Ja, also das ist, finde ich, sehr erstaunlich, wie intensiv es immer um die Frage geht, wer hat da den nächsten Step und was ist mit dem anderen? Also so ein bisschen House of Cards ist da immer dabei, auch in Berlin. Das Zweite ist, du sagst vollkommen zu Recht, ich komme aus Ostfriesland, gebürtig, aber ich wehre mich auch so ein bisschen gegen den Eindruck, den ich manchmal von Kollegen höre, ja, ihr da in Berlin-Mitte, so, ja, als würden irgendwie alle nur im Bundestag sitzen, im abgeschirmten Bereich und nichts vom Leben mitbekommen. Ja, auch Großstädte haben Leben. Jetzt kann man sagen, Berlin-Mitte ist sicherlich anders als auch ich aus Friesland und das ist auch gut so, aber auch hier gibt's große Themen. So, und das daran anschließend, natürlich sind die Leute genervt, auch wenn sie an Menschen interessiert sind, dass sie gerade bei den Reformdebatten nicht das Gefühl haben, dass das irgendwie konstruktiv, offen, relevant geführt wird. Und das wiederum, so würde ich sagen, liegt am Management der Regierung. Ich verstehe zum Beispiel gar nicht, warum man immer noch so die Dinge hinter verschlossenen Türen, warum man irgendwie bei Villa Borsig, da geht man dann rein mit einem Stapel von Papieren, wo ganz viel aufgeschrieben steht, was man dann verkünden will. Und aus meiner Sicht ist das so ein bisschen veraltete Politik, denn man kann den Menschen durchaus zutrauen, auch vorher über Steuerreformen, Rentendebatten, warum das nicht viel breiter, pluralistischer, demokratischer am Ende zu machen und nicht immer so, klar brauchen die auch ihren Raum, wo sie sich irgendwie vertraulich austauschen können, aber ich finde, man könnte den Menschen viel mehr zumuten und sie dann auch mitnehmen in dem Reformprozess.
Das finde ich einen guten Punkt. Ich glaube auch, wir müssen uns hier in der politischen Diskussionskultur verändern. Das sind nicht mehr die richtigen Foren und so kommt es dann eben auch häufig, dass viele Bürger den Eindruck haben, na, da passiert irgendwas oben in Berlin und dann kommen die raus und sind sich aber trotzdem nicht einig. Dann berichten die Medien, schreiben immer gleich über Streit, Zoff und so weiter und dann kocht das Ganze hoch. Wir haben hier im Podcast auch schon mehrfach über alternative Foren gesprochen, wie man Bürger einbinden kann. Ich sage es nochmal, Bürgerräte sind nicht des Teufels. Sowas ist sehr, sehr gut, weil man die Diskussionskultur rein ins Land bringt. Ich möchte aber noch einen Gedanken formulieren. Wenn wir Journalisten das Tagesgeschehen betrachten, gucken, was passiert in Deutschland, in der Welt, im Regionalen und so weiter, und dann berichten wir, dann versuchen wir das immer nach Standards zu machen und ausgewogen. Und gleichwohl unterliegen wir auch manchmal einem Mechanismus, den man vielleicht als Tunnelblick beschreiben kann. Das hat man exemplarisch gesehen bei der Corona-Pandemie, wo man irgendwann den Eindruck hatte, egal welches Medium ich lese, eigentlich geht es immer um Corona und immer um die Maßnahmen, ganz schlimmes deutsches Wort, die Maßnahmen, die die Regierung erlässt. Und eigentlich waren alle anderen Themen, die auch noch relevant sind, die auch zu dieser Zeit relevant gewesen sind, die Schere zwischen Arm und Reich, der Klimawandel, auch bunte Themen, gar nicht mehr so relevant über Monate, über Jahre. Und einen ähnlichen Effekt kann man immer dann sehen, wenn ein Thema richtig groß wird und hochkocht, sei es jetzt Wahl-Timmy oder sei es ein angeblicher Kanzlertausch, dann stürzen wir uns alle da drauf und dann dominiert dieses eine Thema unsere Berichterstattung. Und da muss ich selbstkritisch sagen, das ist manchmal zu viel. Da fasse ich mich auch in die eigene Nase, dann stehe ich morgens bei uns im Newsroom und wir reden eigentlich schon wieder über dasselbe Thema wie gestern und vorgestern und vorvorgestern. Und wir müssten eigentlich mal ein bisschen den Blick weiten und gucken, was ist eigentlich noch relevant.
Paul, wenn du auf deine Karriere zurückschaust, hattest du so im Nachhinein mal das Gefühl, verdammt, da habe ich eine Geschichte mal größer gemacht, als sie eigentlich ist?
Ja, ganz sicher. Also sehr häufig sicherlich. Also durchaus im innenpolitischen Raum. Aber auch wenn ich zurückdenke an meine Zeit als Lokalreporter. Ja, ich meine, da musste man immer die Lokalseiten. Also ich habe bei der Emder Zeitung gelernt, vorher beim Heimatblatt. Das ist eine Anzeigenzeitung gewesen im Auricher Raum. Da war ich 15, 16, als ich begonnen habe. Und es musste immer die Regionsseite, Ilo Hintokrum Hörn hieß das, die musste immer gefüllt werden. Ja, es waren eben zwei Seiten. Und manchmal saß man im Gemeinderat und dachte sich so, naja, ob jetzt die Berichterstattung über den Wald wirklich so skandalös ist, wie man sie irgendwie fühlt oder macht. Und natürlich gehört das zur Wahrheit dazu, dass auch in Lokal- und Regionalmedien eben Seiten gefüllt werden müssen. Und manchmal hast du zu viel Stoff, manchmal hast du zu wenig Stoff. Und insofern ganz sicher habe ich schon Dinge berichtet, die vielleicht am Ende kleiner waren. Und ich hatte schon auch immer ein bisschen ein Boulevardgehen, würde ich sagen. Also als Sportreporter dann, als ich Kickers Emden begleitet habe, fand ich es immer wahnsinnig spannend. Ja, was haben die jetzt da in ihrem Handy geschrieben, zu wem auch immer? Und wie hat der Trainer? Ich war irgendwie immer fasziniert von geheimen Gesprächen und Räumen und was haben die da jetzt wirklich, ja, was gut macht der oder hat der Spiegel, macht ihr bei T-Online, machen andere ja auch. Aber das hat mich schon fasziniert und dann passierte schon, dass Geschichten größer werden, als sie möglicherweise sind. Aber auch das ist ja irgendwie Geschmackssache, ne? Den einen interessiert es, den anderen nicht. Und auch die Leute, die uns kritisieren, zum Beispiel für zu personalisierte Berichterstattung, die finden es ja insofern offenbar zumindest so interessant, dass sie es gelesen haben.
Ja, und man muss doch immer sein Publikum suchen als Journalist. Ich habe meine ersten Schritte auch bei einer Lokalzeitung gemacht, Leonberger Kreiszeitung, die gibt es gar nicht mehr so.
Wo ist
das? Vorort von Stuttgart. Und dann sagte der Chefredakteur, ja jetzt hier der Praktikant und dem können wir doch mal die Berichterstattung über das Schülertheaterfestival am örtlichen Gymnasium geben. Da dachte ich, ja, das ist meine Chance. Und dann habe ich die Zeitung, glaube ich, 2 Wochen lang von vorn bis hinten zugeschrieben mit Berichten, detaillierten Berichten über die Aufführungen des Schülertheaters und den Konflikten hinter der Bühne und der Anbahnung und so weiter. Also wenn man etwas wissen wollte über Schülertheater in Leonberg, dann hat man das in der Leonberger Kreiszeitung gelesen, bis irgendwann ein Redakteur zu mir kam, mir so zuflüstert, hatte, vielleicht ein bisschen viel, gell?
Ja gut, das ist Ansichtssache. Ne? Ich würde gerne noch ein anderes Thema mit euch besprechen und zwar Social Media. Paul, du nutzt die sozialen Medien, um zu zeigen, wo du unterwegs bist, aber auch wenn du bei TV-Auftritten bist, gibt es auch ein bisschen private Einblicke manchmal. Warum ist dir das wichtig? Warum machst du das?
Also erst einmal habe ich irgendwie meinen Umgang immer noch nicht gefunden, würde ich sagen, weil ich es mixe manchmal, du sagst es vollkommen richtig, manchmal teile ich irgendwas von meinen Freunden, was ich irgendwie lustig finde, jetzt nichts super Intimes oder so, aber keine Ahnung, ein Kumpel von mir ist gerade mit seinem Hund aufgebrochen von Berlin nach Japan und will da hinlaufen und machte so ein GoFundMe-Projekt, das habe ich als letztes zitiert irgendwie bei Instagram, dann meistens meine Folgen, also jeden Tag mein Podcast, den ich da in die Story stelle. Aber dennoch habe ich noch nicht den ganz richtigen Umgang gefunden, weil mir schreiben dann so viele Leute dort, dass ich da auch nicht allen antworten kann. Dann finde ich wieder, ich werde nicht allen gerecht. Dann denke ich manchmal, wieso, das ist doch jetzt hier ein professionelles Ding, warum machst du da was Privates? Aber irgendwie wollen die Leute das auch sehen. Und das größte Problem eigentlich habe ich bei Instagram, und das gilt natürlich auch für TikTok, mit dem Wachstum im Sinne von, wie wächst du eigentlich als Social Media Account noch? Ja, und das geht halt vor allem durch Reels. Und wenn wir jetzt über eine innenpolitische Debatte sprechen, dann geht das meistens mit einer extrem steilen These daher. Ja? Also wenn du irgendwas Krasses sagst und eine krasse Meinung hast und die Leute das Gefühl haben, jetzt sagt's mal jemand, ja, dann wird das geteilt. Ist es selten so, dass jetzt nachdenkliche Stimmen oder nehmen wir mal die Diskussion, die wir gerade geführt haben, ja, jemand, der, gut, vielleicht könnte das auch funktionieren, der sich über die Medien aufregt und sagt, was habt ihr da über Kanzlertausch, was für ein Quatsch und hier ordne ich mal ein. So, und meine Entwicklung auch als Reporter, wenn ich jetzt so 5, 6 Jahre zurückgehe, da hatte ich viel mehr Meinungen und dachte, das muss ich jetzt nochmal sagen und hier nochmal sagen und so. Und ich glaube, das hätte in Reels besser funktioniert. Und jetzt ist es so, auch durch Podcasten bin ich ein bisschen ruhiger geworden und ein bisschen so, denk nochmal mehr nach und habe auch mehr Zeit und so. Und deswegen, ja, habe ich noch wirklich nicht so meinen Umgang gefunden bislang, interessanterweise.
Das ist eine total interessante Schilderung. Paul, bei dir hat mir eigentlich immer am besten gefallen, wenn du zum Beispiel auch auf X, ich nutze nicht mehr allzu viel, das heutige X, das ehemalige Twitter, weil ich finde, die Umgangsformen sind da ziemlich roh geworden. Aber das hat mir eigentlich immer gut gefallen, wenn du Menschen beigesprungen bist. Also wenn Leute auch durchaus zum Beispiel bei den Grünen mal, Frau Künast oder so, die sehr hart angegriffen wurde, einem Shitstorm ausgesetzt waren, dann habe ich häufiger von dir gelesen, dass du gesagt hast, Mensch Leute, so ist es nicht, sondern, oder denk doch mal nach und... Und sowas gefällt mir immer gut, denn du hast es gerade beschrieben, die eigentliche Problematik bei diesen sozialen Medien liegt ja zum einen darin, dass man wirklich Filterblasen ausgesetzt ist, dass die Algorithmen negative Emotionen vor allem verstärken und dadurch dann eben auch dieser Eindruck kommt, die Medien berichten alle immer nur negativ und häufig sind damit eher die sozialen Medien.
Wollte ich gerade sagen, also sind gar nicht
wirklich schlimm, sondern, sondern das, was die Leute dann halt lesen, auch gar nicht nur auf den öffentlichen Plattformen, also Instagram, TikTok und so weiter, sondern vielleicht auch in ihrem WhatsApp-Kanal, wo sie irgendwas geteilt bekommen und dann wieder sagen, oh, Riesenaufregung. Und das andere, das ist dann vielleicht eher das zweite Herz in meiner Brust als Geschäftsführer, da sind natürlich die Entwicklungen dieser sozialen Medien hochgefährlich für uns traditionelle Medien. Die nehmen uns immer größere Teile des medialen Kuchens ab, sei es die Aufmerksamkeit der Nutzer, sei es der Traffic. Jetzt nehmen sie uns auch immer mehr Werbegeld ab. Nur mal so eine Zahl, damit sich die Hörerinnen das vorstellen können. Fast 80% der digitalen Werbegelder in Deutschland fließen an die großen Digitalkonzerne, also an Alphabet, an Meta, an TikTok und so weiter. Und der Rest bleibt dann noch für traditionelle Medien, wie zum Beispiel Bild oder T-Online. Und das Kuchenstück wird immer kleiner. Und wenn das irgendwann gegen Null geht, dann wird es echt schwer. Dann sitzen wir vielleicht nicht mehr hier und nehmen Podcasts auf. So. Und da möchte ich gerne gegenwirken. Und deshalb sind wir so viel unterwegs, zu erklären, warum eigentlich der traditionelle Journalismus, der sich besinnt auf Prinzipien, der wirklich fundiert arbeitet, erst recherchiert und dann berichtet und dann vielleicht noch kommentiert, dass der verteidigt werden muss an allen Fronten.
Eine Beobachtung, die ich noch gemacht habe als Reporter, die ich noch teilen möchte und die ich durchaus problematisch finde. Ich glaube, wenn ich als Reporter überall auf der Welt unterwegs bin und Kollegen treffe, hat sich das in den letzten 2, 3 Jahren vielleicht oder 5 Jahre vielleicht sehr verändert, auch in der Ausspielfläche. Ja, also große Reporter international haben ihren Instagram-Kanal natürlich und spielen dort eben nicht nur das aus, was sie schon in ihren Medien, bei CNN, Fox, Bild, T-Online, wie auch immer, veröffentlicht haben, sondern eben auch vermehrt eigene Einschätzungen, Kommentare, so alles, was man so als zum Beispiel als Korrespondent ja empfindet. Mein Eindruck ist, gerade bei der Berichterstattung aus dem Nahen Osten führt es oft zu einem gefühlten Bias, weil sich der Algorithmus und jetzt, also ne, egal, wo man da jetzt steht oder was man kritisiert, aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Berichterstattung über Israel. Mein Eindruck ist, dass zum Beispiel ein Reel, wo man über Siedlergewalt spricht, sich bei Instagram sehr viel mehr verbreitet als ein Inside-Bericht über einen Hamas-Kommandeur. Ich versuche etwas zu vergleichen, was nicht zu vergleichen ist. Aber was ich sagen will ist, dadurch, dass du dann als Reporterin oder als Reporter vielleicht für eine bestimmte thematische Fokussierung sehr viel Aufmerksamkeit bekommst und bekommst du automatisch, wie früher vielleicht als Lokalreporter bei Leserbriefen, wo du dann denkst, oh, das interessiert die Leute ja wirklich viel und da kann man sich gar nicht frei von machen, finde ich, als Reporter, wenn das jetzt irgendwie die eine Geschichte dir 3000 Likes gibt und die andere 300, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von der Geschichte mit 3000 Likes eine weitere machst, sehr viel größer. Und da kann man jetzt als Reporter sagen, nein, ne, ich schaue ja, was wichtig ist. Aber das ist unterbewusst natürlich in dir drin, weil, und das gilt ja auch für Medien, aber da eben nicht so krass, weil man das nicht sofort sieht, im Sinne von, was ist interessant, das wissen wir, welche Dinge funktionieren auf den Seiten. Aber wir würden dann auch sagen, nein, aber wir machen das jetzt, weil das wichtig ist. Aber wenn es immer mehr in einen Instagram-Algorithmus oder TikTok-Algorithmus geht, dann bedeutet das auch für Reporter weltweit, egal wo sie sind, auch in Deutschland, oh, das ist ja etwas, was viel mehr Leute interessiert als das andere Thema.
Das sehe ich auch. Deshalb glaube ich, dass wir als Publizisten Widerstand leisten müssen. Widerstand im Sinne eines anständigen Journalismus, dass wir uns eben nicht vereinnahmen lassen von diesen Mechanismen, die du gerade beschrieben hast. Ich halte die für hochgefährlich. Und wir müssen eigentlich immer wieder zurückkommen auf unseren eigentlichen Auftrag als Journalisten, berichten, ausgewogen zeigen, was passiert da. Und der Nahostkonflikt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil man wirklich an vielen Stellen den Eindruck hat, da wird eben nicht mehr ausgewogen berichtet. Und zwar gar nicht so sehr in den Medien, sondern in den Social-Media-Kanälen. Ja, das ist ja wirklich wild, da toben dann Schlachten.
An der Stelle möchte ich einmal eine Frage weitergeben. Und zwar hatten wir vor ein paar Wochen Fabian Grischkat zu Gast, News-Influencer. Und der hat an Paul Ronsheimer eine Frage gehabt. Die spielen wir jetzt hier mal kurz ein.
Liest du denn alle Kommentare unter deinen Beiträgen?
Ich lese tatsächlich alle Kommentare, ich beantworte nicht alle Kommentare. Ich würde die Frage aber weitergeben an Paul Ronsheimer, der ja immer beim Abschluss jeder Folge seines Podcasts sagt, dass er auch da alle Kommentare liest. Und ich bin mir unsicher, da er wirklich jeden Tag eine Folge raushaut, ob das wirklich stimmt.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und das ist gar nicht so leicht, weil auch da so ein bisschen ein Bias reinkommen kann. Ja, weil wenn ich jetzt mal überlege, wir haben eine Folge, die hören pro Tag jetzt auf allen Plattformen zwischen 250.000 und 350.000 Leute. So. Und wenn wir jetzt 100 Kommentare haben, dann ist es ja trotzdem noch nicht irgendwie ausgewogen im Sinne von, ist das jetzt wirklich die Masse? Sind das jetzt diejenigen, die sich aufgeregt haben? Sind das diejenigen, die etwas besonders positiv finden? Das heißt, mir fällt es immer schwer, irgendwie da ein repräsentatives Bild reinzubekommen. Ja? Also ich versuche dann immer zu filtern und zu sagen, okay, wenn das ganz viele schreiben, dann haben die ja einen Punkt, aber wo kommen die jetzt her? Aber ich versuche wirklich, wirklich alle Kommentare zu lesen.
Aber das ist ein hochinteressanter Mechanismus. Paul, du sagst, bei den Leserzahlen, bei den Hörerzahlen finde ich das super spannend, super relevant. Glückwunsch dazu. Wir haben ja ein eigenes Format, den Tagesanbruch. Das sind etwa 300.000 Leser. Und da geht es mir ähnlich wie dir. Ich kriege dann das Feedback eher per E-Mail. Und das sind dann jeden Tag, keine Ahnung, ein paar Dutzend oder auch mal über 100 E-Mails. Aber das ist natürlich nur ein bruchstückhafter Ausschnitt. Ich versuche die auch, ja, fast alle zu beantworten. Ich schaffe es nicht bei allen. Wir haben auch noch Unterstützung dafür. Aber da muss ich mir immer wieder selber an die Nase fassen und auch selber mich disziplinieren, zu sagen, nimm das ernst, aber verfall nicht auf die Logik, dass das jetzt ein wirklich umfassendes Bild deiner Leserschaft ist. Das ist nicht repräsentativ. Es ist richtig schwierig.
Ja, was beim Podcast so interessant ist, ist tatsächlich nicht nur die Kommentare, die man so unter einem Podcast-Ding bekommt, sondern die Leute haben ja so eine seltsame Bindung mit den, also die denken irgendwie, du bist ihr bester Freund, ja, und manchmal kommst du dann vor auf der Straße oder weißt du was, ich in der Bar, irgendwelche Leute, die den Podcast jetzt hören, ja, die zu dir kommen und dich dann entweder umarmen wollen oder ich weiß, das ist sehr lustig, naja, und dann, aber das finde ich wirklich interessant, dann tatsächlich manchmal mit wildfremden Leuten, die ich wahrscheinlich so nie treffen würde, ins Gespräch zu kommen, und meistens, egal aus welchem politischen Umfeld, ja, also ich habe schon ganz links erlebt, eher rechts oder sogar, was heißt sogar, aber AfD, ich meine mittlerweile führende Partei, ja, dass tatsächlich die Gruppen, die einen lesen, die einem zuhören, sehr viel breiter sind, als wir manchmal denken. Ja, und, ja. Und wie dann doch, wenn man sich dann in der realen Welt trifft, wie differenziert irgendwie eine Debatte dann auch stattfinden kann.
Das geht mir auch so, darf ich das noch sagen? Also, und das ist gut, glaube ich, zu hören für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir ganz unterschiedliche Stimmen auch hören und es eben nicht so ist, als hätten wir nur die Meinung von Paul und von Florian. Wir interessieren uns ja dafür, was im Land stattfindet. Deshalb freue ich mich auch immer über kritische Stimmen. Ich hatte neulich so ein Erlebnis am Berliner Hauptbahnhof, vielleicht hört er sogar zu, da sprach mich jemand an, ich hatte einen Kopfhörer auf und wollte eigentlich nicht gestört werden, sagte, sind Sie Florian Harms? Ich fürchtete schon fast einen körperlichen Übergriff. Stellte sich raus, das war Kevin aus Rostock. Hardcore T-Online-Fan, liest jeden Morgen den Newsletter seiner Freundin vor. Ich glaube, er war so um die 30 etwa. Und der wollte einfach nichts anderes, als kurz mit mir ins Gespräch kommen, mir eine Apfelschorle zu spendieren. Und da habe ich gedacht, toll. Okay, für die Leute machst du das. Und das ist ähnlich wie das, was du beschreibst aus der Bar.
Ja.
Wie oft ist es unangenehm, wenn Leute euch ansprechen?
Eigentlich selten. Also ich habe auch schon, ich weiß nicht sagen, kritische Fälle erlebt. Aber zum Beispiel war ich mal mit einem Drehteam, dann ging es um eine Sat.1-Serie irgendwie in Neukölln unterwegs. Das war so die Hochphase 7. Oktober. Ja, also wo dann Leute mich wüst beschimpft haben und so. Also das kommt auch vor. Aber wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, ohne Kamera, also du siehst es manchmal, Leute, wenn sie dich angucken und du merkst, sie haben mich irgendwie erkannt und so, da merkst du auch manchmal, ob dich Leute blöd finden, was ja auch total okay ist. Ja, ich meine, wir sollten ja auch nicht den Anspruch haben, dass uns irgendwie alle mögen. Und darum geht's ja auch in unserem Job schon mal gar nicht. Aber meistens, wenn man ins Gespräch kommt, oft auch, wenn die Leute ein bisschen was getrunken haben, dann haben die ja, sind die ja sehr locker, ja, und dann hast du schon das Gefühl, dass die dir ehrlich Feedback geben. Und sehr interessante Begegnung erst vor 2 Tagen hier um die Ecke, also in Mitte, und da sprach mich jemand an, ich stieg gerade aus dem Taxi aus und der sagte, Mensch, du bist doch Paronsheimer. Ich so, ja, und so, und dann fing er an, so die Nahostberichterstattung zu kritisieren, selbst Jude. Und kritisierte aber in dem Fall Axel Springer und hat gesagt, dass er sozusagen die Berichterstattung nicht genügend kritisch in Richtung israelische Politik empfand. Und da haben wir dann lange drüber diskutiert und da habe ich ganz viel auch draus mitgenommen, so was so sein Feedback war. Und das sind tolle Begegnungen eigentlich am Ende.
Überhaupt der Nahostkonflikt, da kriegt man ja so viele Zuschriften aus der Leserschaft. Mir ist passiert, ich habe einen sehr kritischen, aber glaube ich nüchternen Bericht über den israelischen Militäreinsatz in Gaza geschrieben. Und da stehe ich nach wie vor zu jedem Wort. Und dann rief mich aber Josef Schuster an, der Präsident des Zentralrats der Juden, und sagte, er empfinde diesen Bericht schon hart an der Kante zum Antisemitismus. Und ich konnte es gar nicht verstehen, weil ich gesagt habe, das richtet sich doch nicht gegen Juden, es richtet sich gegen die israelische Militärpolitik. Und dann kamen wir ins Gespräch und ich habe besser verstanden, welchem massiven Druck er jeden Tag ausgesetzt ist. Also solche Gespräche sind wertvoll und solange sie eben kontrovers, aber respektvoll bleiben, ist das ja auch immer gut. Zur Wahrheit gehört auch dazu, man kann auch anderes erleben. Ich gehe jetzt mal nicht in Details, aber ich habe schon auch eine Zeit gehabt, da habe ich harte Morddrohungen bekommen und wirklich individualisierte Morddrohungen. Und das ist natürlich nicht zu akzeptieren.
Absolut. Am Ende jeder Folge wollen wir unserem Gast immer die Möglichkeit geben, ein Thema mitzubringen und anzubringen, das wir in dieser Woche übersehen haben. Paul, worüber haben wir in dieser Woche zu wenig gesprochen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob zu wenig, das war jetzt ein Thema, was mich bewegt hat diese Woche mit Günter Baltschi, der Integrationsbeauftragten aus Neukölln. Ich habe mir die eine Folge gemacht über die Situation in Neukölln, Parallelgesellschaften, Islamismus und das vor allem, wie sie es im Podcast beschrieben hat, wie eindringlich Kinderehen, Zwangsehen, Friedensrichter, wie normal, wie alltäglich das in Berlin, aber auch in ganz Deutschland geworden ist. Das hat mich bewegt, weil sie das sehr plastisch erzählt hat und sie einfach natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit auch hat. Sie ist in Neukölln geboren, ist jetzt, wie gesagt, Integrationsbeauftragte. Und es war nicht nur die Beschreibung des Ist-Zustands, sondern ich habe mich dann gefragt, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass das besser wird? Und da habe ich keine wirkliche eigene Antwort gefunden und das hat mich nachhaltig beschäftigt und ich habe auch gesehen, dass das bei uns viele beschäftigt hat und auch, wenn man sich die Reaktionen der Politik oder vor allem die mangelnden Reaktionen der Politik anschaut, also wie Grüne, Linkspartei, SPD, da auch in Teilen eben offenbar nicht mehr hinschauen wollen, weil es eben so ist, wie es ist und das war etwas, was mich persönlich jetzt bewegt hat.
Es kommt ja jetzt in der ganzen Migrationsdebatte auch wieder diese Regel der Wohnortbindung auf. Und das machen andere Länder ja auch anders, in Dänemark beispielsweise, dass wenn man als Zugereister kommt, sei es jetzt als Flüchtling oder als Einwanderer, dass dann der Staat erstmal bestimmt, an welchem Ort man sich erstmal niederlassen darf, um das zu verteilen und um zu verhindern, dass so eine Ghettoisierung zustande kommt wie in Neukölln.
Ja.
Macht total Sinn, würde ich auch sagen, hat Deutschland nicht gemacht. Und das ist das Ergebnis einer auch in diesem Punkt verfehlten Einwanderungspolitik. Darauf müssen wir hinweisen, darüber müssen wir berichten.
Wer die Folge noch nicht gehört hat, es lohnt sich reinzuhören bei Paul Ronsheimer im Podcast.
Ja,
genau, danke. Hier eine Hörempfehlung an dieser Stelle. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Feedback gern an podcasts@t-online.de oder per WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Paul Ronsheimer, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, war schön hier zu sein.
Und Florian, auch an dich ganz, ganz lieben Dank.
Ich fand das auch klasse, dass du gekommen bist. Vielen herzlichen Dank. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.